Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Ich frage mich, wo mein Tethering verschwunden ist und wünsche euch einen guten Abend. Es geht diese Woche mal wieder um ein Thema, das schon, man könnte sagen, steinalt ist und einen ganz langen Bart hat. Und ich persönlich hätte auch gedacht, wir sehen das so schnell nicht wieder. Nein, es geht nicht um Google Street View, es geht auch nicht um Terrorwahnsinn, es geht um die Vorratsdatenspeicherung. Wir haben uns ja in den letzten Jahren lange und ausführlich damit beschäftigt. Seit 2008 sollten alle Telekommunikationsverbindungsdaten ein halbes Jahr lang aufbewahrt werden, damit Strafverfolgungsbehörden darauf zugreifen können. Dann hat das Bundesverfassungsgericht dieses Jahr entschieden, das ist nicht, in dieser Form nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Schon damals wurde allerdings prophezeit, dass die Vorratsdatenspeicherung irgendwie wiederkommen würde und jetzt ist es soweit. Es wird gerade ein Vorschlag diskutiert, der unter dem Schlagwort Quick Freeze Plus läuft. Hört sich an wie so ein Softdrink zum Aufkippen, ist aber tatsächlich sozusagen eine Art Vorratsdatenspeicherung light, nur für 2 Wochen quasi. Wie das genau funktioniert und was man davon so halten kann, klären wir heute im Verlauf dieser Sendung. Außerdem geht es um die Facebook-Mails, die ihr vielleicht mitbekommen habt, und um Designkritik, Netzmusik und Linktipps. Aber dazu später. Jetzt erstmal Netzmusik. Das sind die Musiken, die ihr euch einfach so umsonst aus dem Netz herunterladen könnt. Vorgestellt von uns und vor allen Dingen ohne, dass ihr verhaftet werdet, weil ihr böse, böse Musik getauscht habt. Und die erste Netzmusik heute kommt von einem alten Hasen Netlabel-Geschäft. Der Name Pretty Lights dürfte den alten Hasen nämlich schon länger ein Begriff sein. Unter diesem Namen lässt nämlich der Beatbastler Derek Vincent aus Colorado Hip-Hop und Electro miteinander verschmelzen und beweist so ganz nebenbei, dass auch Jazz-Samples wunderbar mit elektronischen Sounds harmonieren können. Auf seiner Webseite finden sich mittlerweile sage und schreibe 8 Platten zum Download, eine besser als die andere. Die aktuellste heißt jetzt Glowing in the Darkest Night und daraus hören wir jetzt Gazing at the Glare.
Come on.
Trackback.fritz.de heißt die Webseite, wo ihr einen Link findet, der heißt Pretty Lights Gazing at the Glare und ist ein Download-Link. Da könnt ihr nämlich die Musik, die ihr gerade gehört habt, runterladen. Sowas machen wir in der Sendung nämlich öfter.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche ein paar Links aus dem Netz, wo wir gedacht haben, hey, das solltet ihr vielleicht auch mal gesehen haben. Heute wird das Ganze präsentiert von Wayne Schlegel. Und im ersten Take gibt es alles zu Google Street View Wahn und Terrorangst.
Dass es in dieser Woche Warnungen vor Terroranschlägen gab, dürfte euch nicht entgangen sein. Aber auch wenn niemand diese Warnungen mit Sicherheit widerlegen kann, äußern sich viele Blogger und Twitterer sehr kritisch. Ein Beispiel dafür ist Ines im Blog Amy und Pink. Unter der Überschrift Ich habe Angst beschreibt sie ihre Angst vor einem Missbrauch unserer Angst vor Terror durch die Politik. Es geht mir darum, schreibt sie, dass mein Grundgesetz nicht scheibenweise beschnitten werden kann. Ein wenig mehr Überwachung heute, ein paar mehr Einschränkungen morgen. Und was ist übermorgen? Das macht mir Angst. Mehr als jede Terrormeldung es je könnte. Und wie sieht es bei euch aus? Auch der Start von Google Street View war ein großer Aufreger im Netz. Einerseits gibt es Street View-Gegner, die um jeden Preis das Bürgerrecht Privatsphäre schützen wollen, indem sie Häuserfotos aus Street View verpixeln lassen. Andererseits gibt es Befürworter, die um jeden Preis das Bürgerrecht Panoramafreiheit schützen wollen, also Gebäude zu fotografieren und Bilder online zu stellen. Nur wenige Stimmen mahnen einen Kompromiss an. Der Blogger Enno Mane ist einer von ihnen. Er schreibt, die Street View-Verteidiger behaupten, Street View sei eine Form von Öffentlichkeit. Ist es nicht. Street View ist Google, nicht mehr und nicht weniger. Es sollte letztlich dem Einzelnen überlassen bleiben, ob er seine Fassade in Street View abgebildet sehen möchte oder nicht. So wie er die Entscheidung hat, ob er im Telefonbuch stehen möchte. Der öffentliche Raum bleibt völlig unangetastet. Niemand sperrt Straßen und Plätze und verweigert uns den Zutritt. Werbung klaut uns Zeit, Aufmerksamkeit und Nerven. Meistens jedenfalls. Die Clips eines US-amerikanischen Mobilfunkanbieters sind nicht nur unterhaltsam, sondern helfen euch sogar Zeit zu sparen. Unter anderem lernt ihr, wie ihr ein Ei in 10 Sekunden durch Raushusten pellen könnt, wie ihr möglichst schnell euer T-Shirt auszieht und wie euch niemand im Schleifenbinden schlägt. Das mit dem Ei funktioniert übrigens wirklich. Wir haben es selber ausprobiert. Den Rest überlassen wir euch. Zugegeben, die komplette Gleichberechtigung haben wir noch nicht geschafft. Aber wir sind andererseits auch schon ein gutes Stück weiter als vor 50 Jahren. Das wird besonders deutlich, wenn ihr euch die Sammlung alter Werbeplakate auf der Seite Oni anschaut. Damals durften sich Frauen noch glücklich schätzen, ihrem Mann Frühstück ans Bett bringen zu dürfen und hatten keinen sehnlichen Geschenkwunsch als Küchenzubehör. Dafür, dass Computerspiele in der Regel zwischen 50 und 70 Euro kosten, sollte man eigentlich ein fehlerfreies Spielvergnügen erwarten.
Ich habe gerade im Ödland einen Haufen Menschen abgeknallt.
Interessant, das werde ich auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine protokollieren.
Aber das klappt natürlich nie. Glücklicherweise gibt es Leute wie Caddy von Cold Mirror Games. Er hat die witzigsten Fehler aus dem Rollenspiel Fallout New Vegas zusammengeschnitten und kommentiert.
Hallo, wenn ich mich kurz vorstellen dürfte, ich bin ein Wanderer des Ödlands und Sie sehen so ein bisschen so aus, als würden Sie im Boden feststecken. Und außerdem sind Sie so ein bisschen überlagert oder doppelt, keine Ahnung. Oh mein Gott, der hat zwei Köpfe!
Falls ihr Fans des Spiels seid, werdet ihr außerdem noch vor einem wichtigen Fehler gewarnt, der echtes Nervenpotenzial hat.
Ich muss zugeben, ich bin wirklich froh, dass ich den vorher gesehen habe, bevor ich an diese Stelle gekommen ist. Und ich empfehle euch, den auch mal anzugucken, das Video selbst, wenn ihr das Spiel nicht spielt. Die ganzen Links gibt es auf trackback.fritz.de.
Trackback.
Mit Markus Richter, der glaubt, dass das Ding mit den Facebook-Nachrichten ein bisschen unterschätzt wird. Guten Abend. Es war letzte Woche fast so ein bisschen Stimmung bei einem großen Computerhersteller, der auch auf Telefone macht. Facebook hatte so ein ähnliches Phänomen hervorgerufen. Es war eine Pressekonferenz angekündigt. Alle waren ganz aufgeregt. Ein Google-Mail-Killer wird dort vielleicht angekündigt, hieß es. Naja, ganz so wild war es dann doch nicht. Facebook hat angekündigt, dass der Nachrichtendienst in dem sozialen Netzwerk in Zukunft alles zusammenpacken will. Also egal, ob es irgendwie SMS, Chatnachricht oder halt geschriebene Nachricht ist. soll alles in einer Ansicht verfügbar sein und die Neuigkeit war dann, es soll auch eine E-Mail-Adresse dazu geben. Das heißt, wenn ihr bei Facebook seid, bekommt ihr eine E-Mail-Adresse bei Facebook, wenn ihr wollt und dann kann euch dahin geschrieben werden und ihr könnt auch an Leute schreiben, die nur eine E-Mail-Adresse haben, aber keinen Facebook-Account. Das ist eine kleine, aber feine Änderung und viele Leute sagen, ja, vielleicht überbewertet, andere sagen, vielleicht Revolution. Wir wollen das mal ein bisschen genauer erklären und sprechen deswegen jetzt mit Gunnar Sohn, der etwas ausführlicher darüber geblockt hat. Hallo und guten Abend.
Hallo.
So, wie gesagt, ich habe gerade auch jetzt bei Facebook wieder gelesen, dass jemand meinte, ja, redet da überhaupt noch einer drüber? Für wie wichtig hältst du es denn, dass Facebook in Zukunft per Mail auch zu erreichen ist und auch Leute erreichen kann, die nicht bei Facebook sind?
Also das ist ein weiterer Schritt, um halt immer mehr zu Facebook reinzubringen. Also auch die, die noch nicht Mitglied sind. Und wenn man dann auch als Facebook-Mitglied eine Plattform hat, wo es ganz egal ist, wie ich mit Leuten kommuniziere, dass quasi alles unter einem Hut abgebildet wird, halte ich das schon für eine ziemlich komfortable Geschichte.
Ist das das, was du meinst? Du hast in einem Artikel geschrieben, du hättest dich da auf die wahren Ziele des Herrn Zuckerberg konzentriert. Ist das sozusagen nicht ein E-Mail-Killer zu schaffen, sondern einen weiteren Grund, Facebook nicht zu verlassen?
Ja, das Zuckerberg hält ja von E-Mails eigentlich nichts. Er sagt, das ist ein archaisches System, das ist von gestern. Er möchte etwas ganz anderes erreichen. Er will eben immer mehr von der Außenwelt zu Facebook reinziehen und er will auch dazu beitragen, dass man immer mehr Minuten bei Facebook verbringt.
Jetzt ist es ja so, was wir gerade auch schon erzählt haben, dass, also was ich gerade erzählt habe, dass Leute das sozusagen ein bisschen abfällig beurteilen. Das sind vor allen Dingen Leute, die sich im Netz total fit sind. Es gibt ja andererseits Statistiken, die sagen, ja, die Leute schreiben eh keine E-Mails mehr, sondern eher Nachrichten in sozialen Netzwerken. Glaubst du, dass Facebook mit diesem Feature der tatsächlichen E-Mail irgendwann Konkurrenz machen kann?
Das glaube ich schon. Also man sieht es gibt bestimmte Bevölkerungsgruppen, vor allem die Jüngeren, die E-Mails als Oldschool ansehen. Und insofern ist es ein weiterer Schritt, Kommunikation, unterschiedliche Informationskanäle zu bündeln und die 500 Millionen oder über 500 Millionen Facebook-Mitglieder noch stärker an sich zu binden.
Hast du eine Spekulation, was dann als nächstes passiert bei Facebook?
Also ich glaube, dass diese Logik, die Zuckerberg ja von Anfang an vertreten hat, dass er nicht auf irgendwelche anonymen Algorithmen setzt, wie Google, sondern dass er auf die Bewegungen der Menschen stärker setzt, auf die Interessen, auf die Empfehlungen, dass er das konsequent weiter ausbauen wird. Insofern wirkt eben Facebook ganz anders. Es dringt quasi in andere Websites ein, in andere Systeme, um dann entsprechend wieder Traffic auf Facebook zu generieren. Google geht genau den anderen Weg, geht von außen, man muss einen Suchbegriff eingeben und kommt dann auf eine Website rauf, aber es ist eben ein Algorithmus und Facebook setzt auf die Menschen.
Jetzt schreiben viele Leute, die, ich sage mal, älteren Semester sind, das ist ja wie AOL, muss man vielleicht ein bisschen erklären. Früher war es so, da gab es noch kein richtiges Internet, wo einfach jeder überall hingegangen ist, sondern es gab so Dienste wie AOL und CompuServe, die haben alles unter einem Dach angeboten. Glaubst du, dass Facebook so eine Art wird, dass man eigentlich nicht mehr ins Internet geht in Zukunft, sondern zu Facebook?
So ein AOL Deluxe, das könnte eine Bestrebung sein, wenn also vielleicht Facebook jetzt auch noch mit einem eigenen Browser rauskommt, dass man sich quasi wie in so einem Cockpit bewegt, dass man quasi alles in einer Übersicht hat, auch die ganzen anderen sozialen Dienste, die man benutzt, ob man bei Twitter ist oder bei anderen Diensten, dass man quasi alles in einer Übersicht hat. Das könnte, sag mal, ein nächster Schritt sein, dass sie quasi mit einem Browser dann auch noch oft an dieser Stelle Google das Leben schwer machen wollen.
Apropos gegen Google, was mir persönlich aufgefallen ist, ist, Facebook hat ja beim Nachrichtendienst angekündigt, ist, wenn man Office-Dokumente verschickt, dann könne das über die Online-Applikationen von Microsoft dann gleich irgendwie mit bearbeitet werden. Wenn man sich das neue Windows Phone 7 anschaut, bemerkt man, dass die Facebook-Integration sehr, 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 sehr eng ist. Tun die beiden sich da gerade zusammen oder ist das nur Verschwörungsparanoia von mir?
Na, ich glaube, Facebook baut alles aus an Allianzen, was Google Konkurrenz macht. Das zieht sich wie ein roter Faden durch, also wenn man das mit Skype sieht und mit anderen Geschichten. Ich glaube, das ist eine ganz gezielte Strategie. Das ist der Kampf der Giganten Facebook kontra Google und alles, was quasi auf dieses Konto einzahlt, wird Mark Zuckerberg machen.
Das heißt, wir haben in Zukunft nicht mehr PS3 gegen Xbox oder PC gegen Apple, sondern Facebook gegen Google. Wenn ihr euch schon mal ein bisschen einlesen wollt, wie dieser Streit möglicherweise entstehen könnte, empfehle ich euch das Blog von Gunnar Sohn. Link dazu im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de.
giant baby. You live to take control. You took our bodies and our souls. You've had it all, my baby, but now you've lost control. And there is nothing you can do. University, cashed in our dreams and hopes, left our identity a ghost. The facts are brutal, baby, nothing will ever last. Just keep on living in the past. What I choose is my choice. What I want isn't you.
Gute alte Internet sorgt dafür, dass auch die Musiktrends, die gerade nicht so angesagt sind, ein Zuhause haben. Indie und Indie-Tronika und Folk gibt's ja überall. Aber enge Hose, gescheitelte Haare und 80er-Jahre-Rock, das gibt es selten, aber natürlich im Netz. Bei AF Music, dem Label, gibt es von Sheera Neues, What I Want Isn't You von der Platte Monument, gibt es als Download auf der Label-Website mit Creative Commons Lizenz. Könnt also einfach hingehen und euch abgreifen. So, es geht ja in der Diskussion im Netz um Datenschutz, um was man über sich selbst und andere ins Netz stellen darf. Und das gibt es hier in der Sendung häufiger, das Thema. Und wenn man das eine Weile verfolgt, kommt man zum Schluss, naja, im Prinzip stehen sich da zwei Extreme gegenüber. Man könnte sagen, es sind die Post-Privacy-Spinner, also die Leute, die alles im Netz haben wollen, und die Datenschutzfanatiker, also die, die eigentlich am liebsten gar nichts im Netz haben wollen. Dass Dinge aus der Privatsphäre von Menschen gepostet werden, wird dabei meistens von beiden Seiten mit dem Begriff Öffentlichkeit gleichgesetzt. Aber wenn man es genau verfolgt, irgendwas stimmt da nicht. Gero, ein Philosophiestudent, Datenschutzaktivist und Blogger, hatte einen Artikel zugeschrieben und deswegen haben wir ihn angerufen, damit er uns das mal erklärt. Hallo und guten Abend.
Hallo.
Du sprichst von einem Unterschied zwischen mangelnder Öffentlichkeit und Privatsphäre. Ich habe mir den Blogartikel durchgelesen, ich habe es nicht ganz verstanden. Kannst du es mir bitte einfach erklären?
Also erstmal andersrum, mangelnde Privatsphäre und Öffentlichkeit.
Ah!
Aber, nahezu das
mein Fehler.
Kein Ding. Ja, also Öffentlichkeit ist halt das, was für alle irgendwie öffentlich sein muss, was wir brauchen. Das heißt, ja, einfach das, was uns irgendwie alle betrifft, also im Wesentlichen Politik. Und mangelnde Privatsphäre ist halt das, dass irgendwas Persönliches von mir oder von wem auch immer eben auch im Internet auffindbar ist und damit für jeden zugänglich ist, aber da eben eigentlich nicht hingehört, weil das die Allgemeinheit gar nicht interessiert und auch nicht zu interessieren hat. Sowas also, wie, keine Ahnung, ich habe gerade Hunger oder ich gehe aufs Klo. Das interessiert einfach nicht und hat auch überhaupt gar keine Auswirkung auf irgendwelche anderen Menschen. Und demzufolge ist es keine Öffentlichkeit, sondern einfach nur ein Mangel an Privatsphäre.
Also man könnte sagen, Öffentlichkeit sind alle die Informationen, auf die jeder Zugriff haben muss, damit unsere demokratische Gesellschaft funktioniert.
Genau.
Ah, sehr schön. Und Privatsphäre ist alles das, was sozusagen mein persönliches Leben angeht und was niemand wissen muss, damit unsere demokratische Gesellschaft funktioniert.
Genau.
Wenn man dieser Argumentation folgt, was bedeutet das dann, wenn es gibt ja Leute, die sagen, naja, also wir können es nicht mehr gegen wehren, das Internet ist halt so, da kann man halt alles über jeden wissen und deswegen können wir das auch machen?
Jein. Also klar, es funktioniert technisch einfach sehr schwierig, jetzt so irgendwelche privaten Daten einfach total abzugrenzen und zu sagen, ja, da kommt jetzt niemand anders dran, weil es technisch halt schon sehr leicht geworden ist, irgendwie darauf zuzugreifen. Aber ich finde, da muss die Entwicklung einfach hingehen. Das heißt, wir können jetzt irgendwie uns nicht zum Sklaven der Technik machen und sagen, ja, die Technik sagt jetzt aber, dass wir alles von uns preisgeben müssen, sondern die Technik ist das, was wir daraus machen. Das heißt, wir entwickeln die ja irgendwie und dann sollten wir uns einfach überlegen, ob wir diese Technik, die einfach diese gesamten Daten von uns preisgeben lassen kann, ob wir die wirklich haben wollen oder eben nicht.
Ist es also, sagst du, das muss jeder für sich selbst entscheiden oder müssen wir da einen gesellschaftlichen Konsens finden und sagen, eine Linie, an die sich jeder halten sollte?
Ja, ich glaube, da brauchen wir irgendwie mal eine ziemlich breite gesellschaftliche Debatte drüber und dann eben muss das auch gesellschaftlich geregelt werden. Also es kann der Einzelne, glaube ich, sehr, sehr schlecht regeln, weil es ist halt schon so, dass auch irgendwer anders über mich was im Netz posten kann und dann ist es halt irgendwie auch da und ich kann da sehr, sehr wenig gegen machen und von daher kann ich da oder habe ich da nur einen sehr kleinen Einfluss drauf, was über mich dann alles im Netz oder eben auch nicht, sondern es haben halt auch viele andere und da muss es halt irgendwie gesellschaftlich geregelt werden.
Das heißt, wir brauchen eine breite Diskussion. Ich würde dich trotzdem gerne mal persönlich fragen, weil du hast jetzt schon Gedanken zu dem Thema gemacht. Wo ist für dich die Grenze?
Das ist sehr, sehr schwierig. Lange war es irgendwie so, dass ich gedacht habe, okay, das, was halt irgendwie so zwischenmenschlich passiert oder so, das ist halt irgendwie persönlich und privat, solange wie es dann halt irgendwie nichts Politisches ist. Und so wie es politisch wird, ist es dann halt irgendwie eine öffentliche Sache. Ein bisschen komplizierter wurde es dann irgendwie nochmal mit der Feminismusbewegung, die dann irgendwie erklärt hat, ja, aber halt auch die Beziehung von Mann und Frau ist ja irgendwie politisch, weil die Frau kann unterdrückt werden und das sollte sie ja irgendwie auch nicht. Und damit ist es gerade nochmal sehr, sehr aufgeweicht und wo ganz genau die Linie ist, das kann auch ich nicht sagen. Da bin ich tatsächlich auch ein bisschen überfragt und denke sehr viel drüber nach, aber habe da noch keine schlüssige Definition von gefunden.
Aber immerhin ein Anfang ist gemacht. Noch ganz kurz zum Schluss, die Gedanken, die du gemacht hast, basieren ja auf einem Werk, was mit dem Internet, glaube ich, überhaupt gar nichts zu tun hat, weil es schon viel älter ist. Für die Leute, die das gerne nachschlagen möchtest, kannst du es kurz vorstellen und die Autorin dazu?
Das ist Hannah Arendt mit dem Buch Vita Activa oder Vom tätigen Leben. Eine Philosophin, die das Buch 1958 in Englisch und 1960 dann in Deutsch geschrieben hat. Einfach ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch, weil da tatsächlich sehr viel drin steht, so zu öffentlich und Privatsphäre und wie das miteinander funktioniert.
So lange ist es schon her und Gero hat es uns vorgestellt und hat daran gleich noch erläutert, den Unterschied zwischen Öffentlichkeit und Mangel der Privatsphäre. Sehr lesenswert, sehr empfehlenswert, auch selber mal Gedanken dazu machen, könnt ihr ganz einfach, indem ihr ins Blog zur Sendung geht, trackback.fritz.de und dort ist dann Geros Artikel auch verlinkt. Fritz. Mit Markus Richter, der gerade vergessen hat, was er sagen wollte. Aber trotzdem guten Abend. Das Thema, was wir in der halben Stunde jetzt behandeln wollen, ist immer mal wieder da und wir müssen eine kleine Einführung machen, damit ihr überhaupt dabei bleiben könnt. Es ist schon mehrere Jahre alt, aber wir fangen für diese Sendung mal Anfang 2008 an. Dort nämlich trat das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung in Kraft und seitdem sollte es so sein, dass alle unsere Telekommunikationsverbindungsdaten gespeichert werden. Das heißt, wer mit wem, wohin, wann telefoniert, mailt, surft, was auch immer, außer die Inhalte, also alles, was bei so einer Telekommunikation anfällt. Dann hat das Bundesverfassungsgericht in diesem Jahr gesagt, na, das geht so aber nicht, das ist irgendwie gegen das Grundgesetz, das können wir nicht machen, lass das mal lieber bleiben. Dann war die Vorratsdatenspeicherung also abgeschafft. Sehr schnell war eine andere Idee auf dem Tisch, die hieß Quick Freeze. Das heißt, die Vorratsdaten werden nicht mehr für ein halbes Jahr lang aufgehoben und wenn irgendjemand, also eine Behörde, glaubt, sie müsste das jetzt mal haben, kann sie darauf zugreifen, sondern wenn etwas passiert, sagt die Behörde zum Telekommunikationsanbieter so, jetzt bitte die Daten einfrieren, wir brauchen die möglicherweise und dann kann man die rausholen. In dieser Woche hat dann Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar eine sozusagen Erweiterung dieses Ansatzes auf den Tisch gebracht, Quick Freeze Plus. Der Punkt ist nämlich, es gibt manche Internetanbieter, die gar nicht so eine Daten speichern, zum Beispiel bei Flatrates, da müssen ja Verbindungsdaten gar nicht gespeichert werden, also nicht zu Abrechnungszwecken und deswegen gibt es sie vielleicht gar nicht. Und er sagt, naja, vielleicht könnte man so einen kleinen Zeitraum finden, wo sowas gespeichert wird, also vielleicht so 2 Wochen oder ein paar Tage und dann kann man, wenn die Behörde so eine Daten brauchen, können sie sagen, hey, wir brauchen das jetzt, habt ihr das noch da? Bitte friert das mal ein. Und, wie es bei der Vorratsdatenspeicherung immer so ist, gibt es da natürlich vehemente Befürworter und vehemente Gegner. Und genau mit denen werden wir sprechen. Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, der gegen das erste Vorratsdatenspeicherungsgesetz schon erfolgreich protestiert hat, ist natürlich dagegen. Und warum genau, erklärt uns jetzt Jonas Breyer von Ihnen eben jenem AK Vorrat. Hallo und guten Abend.
Ja, guten Abend.
So, wir haben jetzt also ein Kompromissangebot, könnte man sagen, eine Vorratsdatenspeicherung light. Warum seid ihr denn jetzt auch dagegen? Das ist doch wunderbar, oder etwa nicht?
Nein, also der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung ist auch gegen diese kurze Vorratsdatenspeicherung, denn auch wenn Herr Schaar jetzt vorschlägt, dass die Daten eben nur eine Woche oder auch 2 Wochen lang gespeichert werden, ändert das nichts an den grundsätzlichen Problemen, dass also viele Menschen Bedenken haben, zum Beispiel ihren Steuerberater anzurufen in irgendwelchen heiklen Angelegenheiten oder wenn man irgendwie eine heikle medizinische Beratung einholen will und so weiter. Es gab insoweit da auch eine Umfrage von Forsa, dass also 52% der Befragten bei einer laufenden Vorratsdatenspeicherung zu stellen wie Eheberatung oder Psychotherapeut oder so aus Angst eigentlich nicht mehr Kontakt aufnehmen wollen, wenn zu befürchten ist, dass dieses Verhalten eben staatlich aufgezeichnet wird. Und das Problem besteht eben bei dieser Vorratsdatenspeicherung Light oder Quick Freeze Plus, wie es der Bundesdatenschutzbeauftragte zum Teil auch genannt hat, eben auch. Und auch wenn die Vorratsdatenspeicherung kurzfristig ist, dann ist die Frage, wo ziehe ich die Grenze? Also wenn 2 Wochen gehen, geht es also dann möglicherweise auch noch länger, gehen auch 1 Monat oder 2 Monate und kann ich diese kurzfristige Datenspeicherung möglicherweise auch in anderen Lebensbereichen durchziehen, also zum Beispiel einfach nur kurzfristig mal speichern, wer wann wo sich aufhält oder wer welche Bücher liest oder so. Und also wenn man das sich vor Augen führt, dass diese Vorratsdatenspeicherung insoweit eigentlich ein Dammbruch ist, dann kommt man, so meint zumindest der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, recht schnell zu dem Ergebnis, dass wir das nicht wollen.
Jetzt ist ja so, das sind quasi die Argumente, die für die große Vorratsdatenspeicherung quasi, die ihr schon genannt habt, die jetzt auch gelten, genau, sagt er, für die kurze in genau derselben Art und Weise. Kritiker genau sagen ja, aber liebe Leute, wir müssen doch so ein bisschen Straftaten, also gerade auch im Internet irgendwie verfolgen können. Wie stellt ihr euch das denn vor?
Ja, also das ist natürlich richtig, dass natürlich auch das Internet kein rechtsfreier Raum oder auch kein rechtsverfolgungsfreier Raum sein darf. Aber das ist es auch nicht und das war es auch noch nie. Das wird immer gern verschwiegen, also von einzelnen Befürwortern bzw. Sicherheitspolitikern, die die Vorratsdatenspeicherung wollen. Wir haben in Deutschland also erstens mal insgesamt eine sehr gute Aufklärungsrate von 55% aller Straftaten und speziell im Internet. Da liegt die Aufklärungsquote, ich glaube zuletzt war sie bei über 80%. Also das heißt, wir haben, und das sind übrigens auch die Zahlen von vor der Vorratsdatenspeicherung, also auch ohne Vorratsdatenspeicherung haben wir gerade bei allen möglichen Online-Delikten eine weit überdurchschnittliche Aufklärungsquote. Ja, und wenn das auch ohne Vorratsdaten gelingt, dann muss man sich schon fragen lassen, wie kann das sein? Und was die Vorratsdatenspeicherung also im Besonderen betrifft, da gibt es eine Studie des Max-Planck-Instituts dazu und das hat tatsächlich mal untersucht, in wie vielen Fällen eigentlich Vorratsdaten fehlen in Strafverfahren und deswegen Straftaten nicht aufgeklärt werden können. Und wenn man den Anteil an allen Straftaten betrachtet, sind das 0,01% der Fälle, in denen diese Vorratsdaten fehlen. Also das heißt, in so wenigen Fällen würde das vielleicht was bringen. Und außerdem gibt es ja auch schon heute zahlreiche andere Möglichkeiten. Also wenn der Verdacht einer schweren Straftat vorliegt, dann können natürlich auch schon heute Telefone abgehört werden oder irgendwelche Online-Anschlüsse
also
angezapft werden.
Man könnte sozusagen zusammengefasst sagen, Vorratsdatenspeicherung auch in der kleinen Version ist gefährlich, brauchen wir nicht und es geht sowieso ohne. Das ist quasi das, was ihr sagt.
Genau, Also es gilt für eine kurze Vorratsdatenspeicherung.
Dann noch dasselbe. Kurze Frage zum Schluss. Jetzt habt ihr, also der Bundesdatenschutzbeauftragte war ja früher auch sozusagen gegen die Vorratsdatenspeicherung. Prominenter Unterstützer geht da also verloren. Wie ist denn eure Vorgehensweise? Plant ihr jetzt schon irgendwas oder sagt ihr so, naja, dann machen wir es halt wie beim letzten Mal, wir klagen einfach vom Bundesverfassungsgericht?
Es steht ja also noch völlig in den Sternen, ob es da jetzt dazu kommt. Also federführend in Sachen Vorratsdatenspeicherung ist das Bundesministerium der Justiz. Das heißt, es läge an Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, diesen Vorschlag umzusetzen. Und mir ist eigentlich noch nichts davon bekannt, dass die jetzt auf diese Schiene von Herrn Schaar aufspringen würde. Es kommt hinzu, dass also auf europäischer Ebene die EU-Kommission zurzeit die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung evaluiert. Da wird also zurzeit heiß diskutiert und an diesen Diskussionen beteiligt sich der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Und wir werden sehen, was wir da politisch rausholen können. Ich halte es aber eigentlich für sehr gewagt anzunehmen, dass es jetzt zu dieser Vorratsdatenspeicherung leid sofort kommen wird.
Sagt Jonas Breyer vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Wenn ihr euch die Argumentation nochmal ganz ausführlich reinziehen wollt, kein Problem. Im Blog zur Sendung gibt es einen Link zu einem offenen Brief an den Bundesdatenschutzbeauftragten und trackback.fritz.de ist die Adresse, die euch dorthin führt. Sorting through some old photographs, I found a diamond in the rough. Shot of you in your bright blue jeans, puckering up to kiss the lens. You should never be ashamed. You were made for a frame, for a frame. You were made for a frame. You should never be ashamed. You were made for a frame, for a frame. You were made for a frame. A million Mona Lisas hang around this world. It's not too hard to find a face. I got your frame upon my windowsill, and I'm the only one who does. You should never be ashamed. You were made for a frame, for a frame. You were made for a frame. You should never be ashamed. You were made for a frame, for a frame. You were made for a frame. If I could write the script and plot it all out, I wouldn't have you in that frame. 'Cause I don't like you upon my windowsill. I'd rather have you in my arms. You should never be ashamed. You were made for a frame, for a frame. You were made for a frame. You should never be ashamed. You were made for a frame, for a frame. You were made for a frame. Nicht nur ein extrem schönes Land, wo ich euch unbedingt mal empfehle, in Urlaub hinzufahren, sondern auch noch schöne Musik gibt's da. Scott Allwaters, und der hat eine neue EP rausgebracht. The Acoustic EP heißt die und der Name ist Programm. Da sind 8 Songs von Scott drauf, die in den vergangenen 6 Jahren schon aufgenommen hatte, aber halt im neuen Soundgewand, nämlich im akustischen. Er hatte die Idee schon lange, das mal zu machen, seine Lieblingssongs quasi neu aufzunehmen, und jetzt ist es halt soweit. Und zur Feier des Tages gibt es die ganze komplette EP umsonst auf Bandcamp, und wir haben gerade gehört For a Frame, und ihr könnt euch die einfach runterladen. Auf trackback.fritz.de gibt es den Link. Wir sprechen hier gerade über die Vorratsdatenspeicherung, die in einer neuen Version auf uns zukommt, und zwar Quick Freeze Plus heißt ein aktueller Vorschlag des Bundesdatenschützers Peter Schaar. Und der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, das haben wir gerade schon im Interview mit Jonas Breyer gehört, ist dagegen. Aber es gibt auch Leute, die denken, hey, vielleicht ist die Idee auch gar nicht so schlecht. Einer dieser Leute ist Simon Möller vom Blog Telemedicus, und er ist jetzt bei uns am Telefon. Hallo und guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Du hast einen langen Blogartikel dazu geschrieben, in dem es vor allem auch erstmal darum geht, dass du sagst, naja, also die Kritik an diesem Vorschlag, an den Bundesdatenschutz zu richten, ist eigentlich gar nicht ganz richtig, weil was der macht, ist okay. Wie kommst du dazu?
Also die Leute haben den Schaar fast, man könnte sagen, exkommuniziert, haben ihn also man könnte auch sagen, wie die Sau durchs Dorf getrieben, relativ hart angegangen. Und ich denke, was da im Hintergrund gestanden hat, war eben so eine starke Enttäuschung. Und die Enttäuschung fußte irgendwie darauf, dass da der Eindruck entstanden war, dass der Schah immer und um jeden Preis für Datenschutz ist. Und das ist er eben gerade nicht. Also er ist eben Beauftragter vom Bund und seine Aufgabe ist es, nicht immer auf dieser einen Seite von den Datenschützern zu stehen, sondern er soll eben auch vermitteln und beraten. Und genau das ist eben das, was er jetzt auch gerade gemacht hat. Und deswegen ist eben diese Enttäuschung und diese auch beleidigenden Angänge gegen ihn sind meiner Meinung nach nicht in Ordnung.
Das heißt, man muss sich sozusagen immer im Klaren sein, auch der Bundesdatenschutzbeauftragte macht politisches Tagesgeschäft und als solche wird er sozusagen niemals auf Dauer Extrempositionen vertreten, sondern halt auch mal diese Kompromissvorschläge machen. Was hältst du denn von der Sache selber, also von diesem Quick Freeze Plus? Findest du das eine gute Idee oder denkst du, naja, das ist aber auch so verfassungswidrig wie die andere Vorratsdatenspeicherung?
Naja, also ob das verfassungswidrig ist, das ist eine Frage, die hängt von der konkreten Ausgestaltung ab. Ich bin der Meinung, dass man es auf jeden Fall verfassungsgemäß ausgestalten könnte. Das Bundesverfassungsgericht hat ja sogar gesagt, dass die echte große Vorratsdatenspeicherung verfassungsgemäß ausgestaltet werden könnte. Quick Freeze Plus ist sicherlich viel weniger gefährlich und viel weniger grundrechtseingreifend.
Und hältst du das denn selber dann für eine gute Idee? Also in dem Blogartikel liest man auch, dass du meinst, ja, das ist ein Kompromiss, mit dem man leben könnte und es gibt eigentlich gar keine andere Wahl. Das heißt, da wird irgendwie impliziert, wir brauchen das. Wozu?
Das Problem ist, dass also die ganzen Gegner von der Vorratsdatenspeicherung, also auch der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, der gerade durch Herrn Breyer eben vertreten war, die haben alle gesagt, wir brauchen ja keine Vorratsdatenspeicherung, uns reicht Quick Freeze. Also sie haben es als echte Alternative repräsentiert. Das funktioniert aber ohne weiteres eben nicht in Deutschland. Und nichts anderes hat auch der Peter Schaar gesagt. Er sagt eben, Quick Freeze funktioniert nur dann, wenn es Daten gibt, die eben schon irgendwie gespeichert sind, auf die zugegriffen werden kann. Und in Deutschland haben wir eben so ein enges Datenschutzrecht im Telekommunikationsbereich, dass diese Daten häufig fehlen. Und was jetzt der Peter Schaar eben gesagt hat, ist, wir möchten so eine kleine vorlaufende Speicherfrist, damit es überhaupt Daten gibt, die man einfrieren kann mit Quick Freeze. Und mein Hauptargument eben jetzt gegen die Leute, die Peter Schaar so angefeindet haben, ist eben, dass es inkonsequent ist, wenn man zuerst sagt, Quick Freeze ist eine Alternative und dann sagt, ja, aber wir möchten eigentlich überhaupt keine Daten haben, auf die man dann zugreifen könnte.
Mal abgesehen davon, dass sozusagen an der Argumentationskonsistenz dann noch gearbeitet werden könnte, wird ja auch gesagt, naja, aber eigentlich brauchen wir sowieso keine Vorratsdatenspeicherung, weil die Verbrechensaufklärungsrate ist schon relativ hoch und es beeinflusst auch das Kommunikationsverhalten. Würdest du trotzdem sagen, man sollte es weiterverfolgen?
Quick Freeze Plus jetzt?
Ja.
Also ich bin jetzt kein Strafverfolger, aber habe mit einigen geredet und Peter Schaar sagt das ja auch und die meisten Strafverfolger sagen das auch, sie brauchen diese Daten. Ja. Und das sind jetzt nicht nur so könnte man sagen, Anti-Datenschutz-Lobbyisten, sondern das sind auch ganz normale Staatsanwälte, Schwerpunktstaatsanwälte, die sagen, wir erwischen die einfach nicht. Also das sind hauptsächlich solche Straftaten, die eben netzgebunden sind, also kein Terrorismus oder so, sondern Betrug auf eBay oder Cyberstalking oder so. Und diese Straftaten, die kann man eben nicht aufklären, wenn man nicht wenigstens dieses Quick Freeze Plus hat. Ich bin der Meinung, der Staat, der lässt die Opfer von solchen Straftaten im Regen stehen, wenn er dort nicht wenigstens gewisse Zugriffsmöglichkeiten einbaut. Und in der Hinsicht halte ich dann Quick Freeze mit einer kurzen vorlaufenden Speicherfrist für die beste Lösung. Wobei ich im Unterschied zu Peter Schaar keine Pflicht zur Speicherung einführen würde, sondern es einfach nur erlauben würde.
Sagt Simon Möller vom Jura-Blog Telemedicus. Ihr müsst euch jetzt selber eine Meinung bilden. Das können wir euch hier nämlich nicht abnehmen. Und was ihr dazu machen könnt, ist entweder nochmal im Podcast zur Sendung hören. Der gibt es ab 9 auf trackback.fritz.de oder dorthin klicken und euch mal die beiden Artikel dazu lesen. Und dann, wie gesagt, eine eigene Meinung zu bilden. Mit Markus Richter, der sich lange überlegt hat, ob er jetzt den Spruch mit den Kritikern und den Elchen bringt, es aber doch lieber lässt. Guten Abend.
Fritz Trackpack. Blogger privat.
Die kleine feine Rubrik, wo wir uns in jeder Woche jemand ins Studio hineinholen und ihn vorstellen, der einen Blog schreibt oder einen Podcast macht oder so etwas ähnliches, halt irgendwie im Netz unterwegs ist. Und wir suchen die Leute auch gar nicht selber raus, sondern machen es uns da ganz bequem und fragen denjenigen, der im Studio ist, immer: Hey, sag doch mal bitte, was wir nächste Woche so machen wollen. Letzte Woche war Leopold Brötzmann hier und er hat Folgendes gesagt.
Als nächsten Blog würde ich designkritik.dk vorschlagen. Da ist Birgit Bauer eine Bloggerin und der Blog geht um den theoretischen Ansatz von Design.
Der theoretische Ansatz von Design ist jetzt auch hier im Studio. Herzlich willkommen und guten Abend, Birgit Bauer. Eigentlich sollte das Mikrofon funktionieren, tut es aber nicht. Warum gar nicht?
Komisch, ne?
Das hier probieren wir. Tag, guten Abend.
Hallo, hört ihr mich jetzt? Ja, ich begrüße euch.
Sehr schön. Was hattest du als Kritikerin an diesem Vorsehen gerade auszusetzen?
Die Körperhaltung, aber das kann man ja nicht sehen.
Ein Glück. Wenn man von dir eine E-Mail bekommt, dann steht da Birgit S. Bauer. Wofür steht das S?
Für Susanne.
Und warum verheimlichst du das?
Ach so, heute. Heute sind wir ja so locker unterwegs. Blogger privat.
Verstehe. Ihr macht Designkritik. Das Erste, was mir spontan dazu eingefallen ist, ist, Literaturkritikern wirft man ja manchmal vor, dass sie es nicht geschafft haben, selber zu schreiben. Und deswegen kritisieren sie jetzt ganz verbittert andere. Ah. Ist das bei Designern auch so?
Nein, im Gegenteil. Sondern wir sind erst Designer gewesen und haben dann gemerkt, naja, jetzt mache ich alles so schön, aber irgendwie ist da auch noch mehr. Man kann da ja auch mal ein paar Minuten drüber nachdenken, was man da so alles in die Welt setzt, egal ob als Grafik, im Web oder als Produktdesigner. Und aus diesem Anliegen, wir wollten darüber sprechen, wir wollten vor allem mit ganz vielen Leuten darüber kommunizieren und deshalb haben wir diese Website gemacht.
Und schreibt also Designkritik rein. Kritisiert ihr euer eigenes Design oder das anderer Leute?
Ja, da muss man erstmal sagen, wir haben erstmal geklärt, dass Kritik ja nicht nur heißt, den berühmten Daumen hoch oder Daumen runter zu halten, finde ich schön oder mag ich nicht. Das geht ja weit darüber hinaus. Design ist ja viel mehr und zwar muss man auch mal einen Schritt zurückgehen von der eigenen Arbeit und sagen, okay, in welchem Kontext ist das eigentlich wichtig oder nicht wichtig? Was bringt das eigentlich der Gesellschaft? Und da kann man also ganz schön kompliziert werden. Und natürlich sind wir auch dafür bekannt, dass wir ziemlich offen aussprechen, wenn uns was nicht passt. Und kommt eigentlich ziemlich gut an.
Das heißt, du hast gerade auch über Kommunikation gesprochen. Habt ihr viele Reaktionen in eurem Blog oder schreibt ihr das rein und dann wird es gelesen und irgendwie verbreitet?
Ja, wir müssen zugeben, dass die freie Meinungsäußerung, die muss teilweise noch gelernt werden, weil Designer sind ja gewöhnt, dass sie ihre Sachen vorstellen und dann schön brav auf Feedback warten und die wollen gefallen und auch nicht nur gleich in die Defensive zu gehen und sagen, du hast gesagt, mein Zeug sieht nicht gut aus. Das wollen wir auch nicht, sondern erstmal eine Diskussion ins Laufen zu bringen. Das ist gar nicht so einfach. Man muss nämlich auch ziemlich viel lesen, ist ja auch nicht gerade etwas, was man im Netz gerne tut oder was Designer vielleicht im Allgemeinen nicht so gerne tun. Und wir machen ganz viel über unsere Facebook-Gruppe, zu der wir auch hiermit einladen. Da geht es natürlich ein bisschen lockerer zu. Und wir stellen auf unseren Seiten Texte vor, über die wir dann reden, live auch Buchvorstellungen oder kleinen Veranstaltungen.
Okay, es muss jetzt raus, sonst platze ich.
Okay.
Du hast jetzt gerade gesagt, lesen und es geht um Designkritik und euren Blog ist kleine Schrift mit viel zu wenig Absätzen, ohne Zwischenüberschrift, die ganz schwer zu lesen ist. Entschuldigung, wie ist das denn passiert?
Uns hat letztens auch mal jemand, das finde ich ja immer wieder ganz toll, hat uns dann ein Teilnehmer der Gruppe hat uns dann einfach so einen kleinen Programmschnipsel geschickt, mit dem wir unsere Zeilenabstände regulieren konnten, denn wir machen das ja alle nebenher, neben unserem Beruf und unser WordPress-Template haben wir noch nicht so richtig im Griff. Also, falls da noch jemand Vorschläge machen kann oder vor allem tätig werden kann, wäre das eine ganz tolle Sache.
Okay, das heißt, ihr sucht, ich verrate schon mal einen vierten Mann quasi, der sich mal ums Design beim Designkritik-Blog gemacht. Wer sind die anderen beiden?
Die anderen beiden sind Michael Okrey und Nicole Birnbach.
Ja. Und warum sind die heute nicht hier?
Nicole Birnbach, die wohnt in Frankfurt am Main und ist dort beim Rat für Formgebung beschäftigt, bei Hessen Design. Und der Micha Okrey, der ist hier in Berlin ansässig, in der Firma Designer Deutsch. Aber ich habe irgendwo klopfen hören, dass der heute beim Hallmackenreuther in Köln auflegt und an den Decks steht.
Ah, eine gute Kneipe, kann ich nur empfehlen. Was machst du, wenn du nicht bloggst?
Ich schreibe Zeitschriften voll, auch mit kritischen Artikeln über Design. ja, und auch im Web.
Okay, jetzt wissen wir, wer ihr seid, was ihr macht. Mhm. Und wir kommen jetzt hier zur Kurzfragerunde. Die funktioniert so, ich gebe dir Alternativen vor, du wählst eine aus oder sagst keinen Bock oder kann ich nicht entscheiden. Bist du bereit?
Gott, Hilfe, ja.
Der oder das Blog?
Der.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Bloggen oder Twittern?
Mach mal alles.
Windows, Linux oder OS 10?
Ja, natürlich bin ich Mac-Userin.
Wie viele Facebook-Accounts und Seiten betreibst du?
Ungezählte.
Alles klar. Hardcore oder Casual Gamer?
Gar kein Gamer.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Nein.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge nochmal liest?
Wer hat das geschrieben?
Welche Seite liest du als erstes, wenn du deinen Rechner anmachst?
Ah, da hole ich mir immer ein bisschen Kunst ins Haus. Ich fange den Tag an mit Today and Tomorrow oder New Yorker, Kulinarik, Porn, Hither and Tither oder sowas.
Was ist das nächste Blog oder der nächste Podcast, den wir in der nächsten Sendung hier an dieser Stelle vorstellen sollen?
Ich habe sozusagen die Antithese zu unserem textlastigen Blog mitgebracht. Und zwar macht der Kollege Ingo Raut, auch ein Designer, der sich sehr umtriebig ist, macht die Seite pixic.com. Und auf der kriegt man einfach Bilder, Inspirationen um die Ohren gehauen, dass es nur so raucht. Und das Ganze ist so konsequent gemacht, dass es einem regelrecht schwindelig wird.
Und falls das nicht klappt, eine Alternative? Also traditionsgemäß, und das hatten wir vorher auch angesagt, aber gut. Ich verabschiede Birgit Bauer vom Designkritik-Blog und gebe ihr Hausaufgaben auf, noch einen zweiten Vorschlag zu erarbeiten. Das musst du brav machen,
okay,
oder?
Ja, abgemacht,
sehr gut,
kein
sehr gut,
Problem.
Sehr gut. Und wenn ihr euch das Blog mal näher angucken wollt, wo Design kritisiert wird, dann könnt ihr es gerne tun. Link dazu im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und dort findet ihr auch den folgenden Song von Girl Talk. This is the Remix. Yeah, this is the Remix. Come on now.
Hello, good morning, tell me what the lick read. Pretty face, thin waist with the sick weed. First time fish telling in the 6 feet. Real bad boy, tell him come and get me. I'm at the fight, bang kinda like Bellman. Only took a trip to the truck twice. Unpacked the Mac 11 and Air Maxes. Stuffed 6 figures in my damn air mattress. I'm in love with large bills. I down with a fat ass, thin waist and tall heels. Yeah, it's the Teflon Don, 100 carats in the charm. Time to give it back to Sean.
For a minute, now I'm back with the jump off. Goons in the club, case something jump off. You're back up for the hive, let the pump off. In the graveyard is where you get dumped off. All we wanna do is party. Bang by everybody at the bar, Bacardi. Black Barbie dressed in Bacardi. I'm trying to lead in somebody's Ferrari. Spread love, that's what a real mob do. Keep it gangster, look out for your people. I'm the wicked bitch of these. You better keep the peace, or out come the beast. We the best, still is room for improvement. Our presence is felt like a black panther movement. 7/4 to 8 back and back, and I'm sitting on chrome 7 times.
So that's on my feet.
Yeah.
job. Listen to the hit.
Yeah. Two-seater, stash in a dash, hold two heaters, block eye, put holes through beaters, ghetto fast, stroll through cheetahs, ballin', Brooklyn Dawn, addicted to Chris, hooked on Dawn, 50G, hook a song, ma, I wanna see how you lookin' thong, hustlin', guys are simple, cause I chop rock the size of Mentos, blame me, I tried to hen hole, look at the hook, your eyes are squint closed, pimpin', here's a new way to flirt, I listen to the two-way you learn, it goes, let's go, VIP, boo, raise your skirt. Holla back, youngin.
Go ahead, baby.
Holla back.
Go ahead, baby.
Holla back, youngin.
Go ahead, baby.
Holla back.
Go ahead, baby.
Holla back, youngin.
Go ahead, baby.
Holla back.
Go ahead, baby.
Holla back, youngin.
Go ahead, baby.
Holla back.
Go ahead, baby.
Alter Schwede, Girl Talk, sowas wie ein Weltwunder der Creative Commons Musikszene. This is the Remix, hieß der Track. Und wenn ihr die Begründung dafür hören wollt, warum man total bekannte Samples in einem Song verwursten kann und ihn dann noch unter Creative Commons Lizenz stellt, dann empfehle ich euch mal, die Webseite des guten Mannes zu besuchen. Das ist nämlich nicht nur von der Musik sehr unterhaltsam, sondern auch die Erklärung dazu, warum das geht, sollte man mal gesehen haben. Trackback.fritz.de ist die Adresse des Blogs und dieser Sendung, die jetzt vorbei ist. Mir bleibt nur noch eins zu sagen. Ich empfehle, morgen um dieser Zeit 18:20 Uhr wieder reinzuhören, wenn Ronald Radeke, der Mensch, der die Netzmusik dieser Sendung besorgt, seine eigene Sendung an den Start bringt, nämlich Unsigned, die Sendung für alle Bands und Musiker ohne Plattenvertrag. Und hatte morgen jemand zu Gast, der hat noch keinen Plattenvertrag, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr so lange so bleiben. Gretel nämlich. Und warum wird das lange nicht so bleiben? Naja, die ist in guten Kreisen unterwegs, ist Background-Sängerin von Miss Platinum gewesen und wird von den Krauts produziert. Das sind die Leute, die Peter Fox Stadtaffe gemacht haben und auch für die Beats auf dem neuen Materia-Album verantwortlich sind. Die also morgen zu Gast bei Ronald Radeke bei Unsigned. Ich bin raus und mir bleibt nur noch eins zu sagen. Lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups.
Feels like
Gretel und Elephants. Tschüss!
I see you.
Podcast von fritz.de.